Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
So viel Film und Serie war gefühlt noch nie. Ich frage mich manchmal, wo all die Drehbücher und Schauspieler auf den Streaming-Plattformen wie Amazon oder Netflix so herkommen. Aber zur Wahrheit gehört auch, viele arbeiten erstmal für Umme. Und genau so heißt eine neue Comedy-Serie, über die wir gleich sprechen.
Hi, mein Name ist Mo Mikkelsen. Ich bin Schauspieler. Das ist so ziemlich der geilste Beruf auf der ganzen Welt. Leider bin ich da nicht der Einzige, der das denkt. Man sagt, dass ungefähr 2% von diesem Beruf leben können. 2%.
Hallo. Hallo. Der kleine klappernde Kaplan klebt Peppi-Poppi-Papi-Papp-Plakate an die klappernde Kapellwand.
In der Kreativbranche arbeitet man eben jahrelang umsonst.
Tja.
Ja, man muss halt Opfer bringen.
Tja, muss man das wirklich? Ein Gespräch mit der Drehbuchautorin und Regie-Newcomerin Melanie Welde gleich hier im Kompressor. Dazu herzlich willkommen. Tied Up Right Now von den Parcels hier im Deutschlandfunk Kultur. Was tun gegen Hass über soziale Netzwerke? Das ist natürlich ein Dauerthema. Es wird auch nicht besser, sondern gefühlt immer ärger, was die Menschen auf Twitter, Instagram, Telegram oder Facebook so absondern. Ausgerechnet Kim Kardashian will jetzt tätig werden. Die milliardenschwere Influencerin friert nach eigenen Angaben für heute ihre Konten bei Facebook und Instagram ein. Sie könne nicht still dasitzen, während diese Plattformen weiter die Verbreitung von Hass, Propaganda und Fehlinformationen erlauben. Gleiches Anliegen also wie das der Kampagne Stop Hate for Profit, die schon länger aktiv ist. Martin Fehrensen ist Herausgeber vom Social Media Watchblog und er hat sich das natürlich jetzt ganz genau angeschaut. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Fehrensen, was halten Sie denn von diesem Boykott oder soll man sagen Boykottchen?
Ja, Boykottchen trifft es wahrscheinlich ganz gut. Also das Anliegen ist natürlich grundsätzlich erstmal richtig. Ist total wichtig und sinnvoll, dass möglichst viele Menschen wissen, wie Facebook Geld verdient. Die Umsetzung ist aber ein schlechter Witz. Also die Message, die letztlich von Kardashian, DiCaprio und Katy Perry und so weiter ausgeht, lautet ja in etwa, ich sorge mich so sehr um Hass und Fehlinformationen, die auf Facebook und Instagram verbreitet werden, dass ich in 24 Stunden wieder hier sein werde, um sie weiter zu nutzen. Und das ist am Ende schon ziemlich scheinheilig. Also wenn sie wirklich eine Message hätten senden wollen, dann hätten sie vielleicht ihre Accounts einfach mal löschen sollen. Aber das ginge dann wahrscheinlich zu weit.
Vielleicht, oder kann ja auch noch kommen. Also was steckt denn hinter dieser Aktion, die ja eigentlich dem Anliegen von Stop Hate for Profit entspricht?
Genau, ist ja auch letztlich in Kooperation mit Stop Hate for Profit entstanden. Also die erfahren jetzt diese Woche sozusagen nochmal eine Aktionswoche. Fahrt aufgenommen hatte das Ganze im Juni. Da hatten mehrere große US-Bürgerrechtsorganisationen dazu aufgerufen, eben keine Werbung mehr auf Facebook zu schalten. Das gab damals schon prominente Unterstützung, zum Beispiel von Prince Harry und Meghan Markle. Und die Kampagne hatte dann Forderungen formuliert, was Facebook alles besser machen sollte, um eben sozusagen dafür Sorge zu tragen, dass die Plattform nicht weiter polarisiert, dass nicht mehr Hass und Rassismus dort in Umlauf geraten. Und das war alles auch soweit ganz prima. Die Forderungen waren ganz gut und es haben auch durchaus ein paar Unternehmen mitgemacht.
Unternehmen haben mitgemacht und dann ist aber natürlich die Frage, wieso sind die Unternehmen jetzt da konkret involviert? Denn sie haben ja im Prinzip Nachteile, wenn Facebook zum Beispiel abgeschaltet wird.
Das stimmt. Viele Unternehmen sind mittlerweile darauf aus, eben über Facebook, über Instagram ein Publikum zu erreichen, sich eben dort sozusagen zu präsentieren, wo die Leute sind, wie man so schön sagt. Und der Zusammenhang, der da besteht, ist eigentlich folgender. Also Facebook verdient wahnsinnig viel Geld, ungefähr 70 Milliarden Dollar im Jahr. Ein Löwenanteil davon wird über Werbung generiert. Und diese Werbung, die Unternehmen dort schalten möchten, um eben Publikum zu erreichen, um Leute zu erreichen, die kann natürlich nur ausgespielt werden, wenn eben auch Leute auf der Plattform sind, wenn Leute eben auch die Plattform nutzen. Also hat Facebook allergrößtes Interesse daran, sozusagen die Nutzerin immer so lange wie möglich und so oft wie möglich vor dem Bildschirm zu bekommen. Und das passiert über ganz viele verschiedene Kniffe, unter anderem eben aber auch über diesen ominösen Algorithmus, der dafür Sorge trägt, dass eben Inhalte bei den Nutzern in ihrem Feed landen. Und ganz oft ist es nun mal so, dass eben emotionale Inhalte am allerbesten performen. Das heißt, Facebook denkt, ein lustiger Inhalt, wunderbar, mehr davon. Ein Inhalt sozusagen, der irgendwie besonders emotional ist, besonders irgendwie vielleicht sogar Sorgen bereitet, der irgendwie Hass bereitet und so weiter, dann eben auch davon mehr. Und genau das ist das Problem, wo die Unternehmen sagen, da wollen wir eigentlich nicht mitspielen, das können wir nicht mittragen, wir können nicht dafür Sorge tragen, dass Facebook sozusagen von Hass profitiert. Das ist Sinn und Zweck dieser Kampagne und von daher im Anliegen auch erstmal prinzipiell ganz prima.
Mhm. Ist natürlich die Frage, ob es wirkt. Also bei uns im Programm hat Weltchefredakteur Ulf Poschert vorhin die EU, also die Politik, viel mehr in der Pflicht gesehen.
So wie wir mit dem Presserat und mit der deutschen Justiz für alles zu Recht zur Verantwortung gezogen werden, muss es auch für Facebook gelten, muss es auch für Instagram gelten. Ich erwarte hier von der EU-Kommission, auch von Frau von der Leyen, Maßnahmen, so kann Facebook nicht weitermachen.
Macht den fairen Sinn. Wie realistisch ist diese Forderung?
Naja, zunächst einmal ist ja festzuhalten, dass Facebook natürlich ein großer Mitbewerber sozusagen im gleichen Markt ist, wie das Unternehmen, für das Herr Poschert arbeitet. Also von daher ein Konkurrent und dass er da sozusagen die Zügel etwas angezogen sehen möchte, kann ich durchaus nachvollziehen. Die Politik macht schon sehr viel. Die Politik ist im permanenten Austausch mit Facebook. Man muss aber gleichwohl sagen, dass die Politik oftmals mit Vorschlägen wahnsinnig hinterherhinkt, die Unternehmen einfach viel, viel schneller sind. Und am Ende des Tages glaube ich auch nicht, dass es wirklich viel bringt, weil am Ende ist es eben auch eine Frage der Eigeninitiative. Solange Menschen sich von diesen Geräten auch bannen lassen, sozusagen fesseln lassen und immer wieder das Smartphone auch zur Hand nehmen. Alle psychologischen Tricks, die Facebook und so weiter anwenden, zum Trotz, am Ende sitzt ja niemand von Facebook neben mir und sagt, schau jetzt eine Stunde lang dir Instagram an, schau jetzt eine Stunde lang Facebook an. Das ist schon noch meine eigene Wahl und da braucht es natürlich auch sozusagen mehr Medienkompetenz und da sollte vielleicht die Politik ansetzen, besser bilden, dann haben wir vielleicht auch weniger Facebook-Süchtlinge.
Ist natürlich ein berechtigter Appell, aber die Frage ist natürlich, ob man jetzt konkret was tun kann und da die Frage, ob die Kampagnen, die es gibt, da bisher was bewirkt haben?
Also die Kampagnen haben auf jeden Fall bewirkt, dass Öffentlichkeit geschaffen wurde. Es gab viele, viele Medienberichte im Juli und August, auch wirklich viele Unternehmen, die sich beteiligt haben. Also 1000 große und kleine Unternehmen sind diesem Aufruf gefolgt, darunter auch spannende Marken wie Patagonia oder Puma, also wirklich weltweit aktive Unternehmen. Aber, soweit ich weiß, sind eigentlich fast alle Unternehmen von diesen 1000 wieder dabei, schalten wieder Werbung bei Facebook. Es wird also so ähnlich sein wie bei Kim Kardashian, nicht nur 24 Stunden, sondern vielleicht hat man es 4 Wochen durchgehalten, aber auch dann ist man wieder auf der Plattform. Und wir hatten auch tatsächlich Ähnliches schon einmal, nämlich 2017 gab es die sogenannte Adpokalypse, also die Apokalypse mit Blick auf die Werbung. Und da wurde YouTube boykottiert. Auch ganz viele Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich recht informiert bin, geht es YouTube ganz gut.
Ja, das kann man sagen und das bedeutet eben im Umkehrschluss, es bleibt noch viel zu tun und der Wege sind viele. Einige haben wir skizziert, zusammen mit Martin Fehrensinn vom Social Media Watchblog. Herzlichen Dank dafür. Regisseure, die ihre Drehbücher selbst schreiben, gibt es häufiger. Drehbuchautorinnen, die Regie führen, weil ihre Bücher sonst vielleicht keiner verfilmen will. Die gibt es seltener. Nackte Tiere heißt die Abschlussarbeit von Melanie Welde an der Berliner Film- und Fernsehakademie über 5 Jugendliche in der Provinz. Das wollte erst niemand fördern, das Projekt, aber dann kommt das Werk jetzt doch preisgekrönt inzwischen schon in die Kinos. Und Melanie Welde hat noch viel mehr auf Lager. An der Comedy-Serie Für Umme über einen erfolglosen Schauspieler hat sie mitgeschrieben und auch noch an der Doku Glitzer und Staub. Melanie Welde, ich freue mich, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich auch.
Ja, Nackte Tiere, dieser Film, kommt morgen in die Kinos. Ihr Drehbuch und dann haben Sie auch entschieden, Regie zu führen, obwohl Sie das ja eigentlich nicht gelernt haben. Wie kam es dazu?
Ja, das war ein Prozess. Also das Drehbuch war meine Abschlussarbeit an der Filmhochschule und da habe ich natürlich sehr lange dran gearbeitet und sehr intensiv. Und dann gab es eben, als ich 2017 fertig war mit dem Studium, dieses Drehbuch und ich habe versucht, jemanden zu finden, der das umsetzen möchte oder auch zu verkaufen oder einfach einen Weg zu finden, dass es vom Papier ein Film wird, weil deswegen schreibe ich Drehbücher, nicht, dass es Papier bleibt. Und das hat sich aber irgendwie nicht ergeben und dann habe ich irgendwann beschlossen, okay, dann muss ich es wohl selbst machen und ab dem Moment lief es dann auch und ist irgendwie passiert und wurde am Ende ein Film, genau.
Irgendwie passiert, stelle ich mir trotzdem nicht einfach vor. Also Sie haben dann alles aktiviert an Kontakten oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es war ziemlich so, also ich habe den Stoff natürlich gepitcht, ich habe irgendwie Produktionsfirmen und Sender angeschrieben und versucht da Kontakte zu knüpfen und dann meine Teammenschen, mit denen ich einfach schon viel gearbeitet habe und die ich gut kenne und da wo ein gewisses Vertrauen da ist, angefangen zu mobilisieren und gefragt, könnt ihr euch auch vorstellen, das wirklich so für gar kein Geld zu machen? Und dann, als es angefangen hat, sich zu bewegen und zu formen, weil sie gesagt haben, ja, machen wir, ist der absolute Wahnsinn, aber wenn du meinst, wir kriegen das hin, dann machen wir das zusammen. Und dann relativ spät, und ich glaube, das war auch unsere Rettung, kam Zarfilm, die dann das Drehbuch gelesen haben, also ich hatte das denen auch geschickt. Und die fanden das toll. Die haben das gelesen, haben sofort angerufen und meinten, so können wir uns treffen. Das hat uns total berührt und wir könnten uns das vorstellen, das zusammen zu machen. Und die sind dann auf schon einen sehr schnell fahrenden Zug aufgesprungen, weshalb das dann auch mit Förderung alles nicht mehr so möglich war, weil wir einfach schon sehr weit waren im Entwicklungsprozess und auch schon gecastet hatten. Und das floss so alles ineinander. Und wir haben noch versucht, Förderung zu bekommen, haben aber keine mehr gekriegt. Und dann haben die gesagt, okay, wenn dieses Projekt jetzt da ist, dann muss es jetzt auch gedreht werden und haben alles in Bewegung gesetzt, dass wir drehen konnten. Und das war ziemlich cool und stark von denen.
Ja, und jetzt haben wir wirklich genug Appetit bekommen. Nackte Tiere ist ein Sozialdrama und eine Coming-of-Age-Geschichte. Jugendliche, die nicht so recht wissen, was sie wollen vom Leben. Ja, das ist eine Szene in der Badewanne. Katja will offensichtlich Sex oder Annäherung. Benny dagegen ist depressiv und mag irgendwie nicht so recht. Alle sind irgendwie aggressiv und gleichzeitig gehemmt, hatte ich den Eindruck. Was hat sie an diesem Stoff gereizt?
Ich finde es erstmal interessant, dass eine Szene, die im Bad spielt, dann gleich schon mal um Sex gehen könnte. Was überhaupt nicht der Fall ist, glaube ich. Also in meiner Sicht überhaupt nicht, weil es ist genau auch dieser Teil, der mich interessiert an dem Film, ist die Körperlichkeit, wie die Jugendlichen miteinander umgehen und wie sich auch diese Hauptfigur Katja in der Welt bewegt und mit was von der Selbstverständlichkeit auf der einen Seite Körper genutzt und bespielt werden und auf der anderen natürlich eine riesige Unsicherheit da ist und so diese Ambivalenz, was da passiert, wie bewege ich mich im Raum, wer bin ich? Das waren die Sachen, die mich gereizt haben und auch, was die für einen Umgang miteinander haben, was stark auch durch den Kampfsport kommt, der eine große Komponente ist in dem Film.
Ja, ganz genau. Also immer wieder die Kampfsportszenen.
Marie, lass damit auch mal.
Hey, geht's noch? Sofort entschuldigen.
Entschuldigung.
Stell dich gerade hin, schau sie an.
Entschuldigung.
So, 10 Liegestütz.
Was tun wir niemals, Marie?
Deckung fallen lassen.
Los, 20 Liegestütz.
Die anderen können aber weitermachen.
Also da geht es wirklich um strenge Regeln und da scheinen sie auch zu funktionieren beim Kampfsport. Ansonsten hatte ich das Gefühl, in dem Film hadern eben alle mit Pflichten und Regeln, mit der Schule und mit den Eltern.
Ja, total. Und Katja, eben die Hauptfigur, ist sehr strukturiert durch diesen Kampfsport und durch diese klaren Regeln. Und das ist auch das, was sie zusammenhält und weshalb sie auch versucht, diese Gruppe zusammenzuhalten und irgendwie da Struktur reinzubringen. Und gleichzeitig ist das aber anscheinend auch nicht die Lösung für alles, weshalb es die ganze Zeit immer bröckelt und ständig diese Ambivalenzen hat. Habe ich Halt oder verliere ich mich gerade komplett in der Welt?
Mhm. Es wird auch relativ wenig gesprochen in Nackte Tiere. Ist das ja irgendwie ein Teil Ihrer Biografie? Da haben Sie das so erfahren?
Ich glaube, das hat eher was damit zu tun, welche Filme ich gerne gucke. Ich bin relativ schnell müde von viel Dialog und ich gucke einfach gerne Bilder an und beobachte Menschen. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch was ich gerne mache, wenn ich selbst Filme mache.
Mhm. Sie sind Jahrgang 1992. Sie haben eben Drehbuch studiert. Sie leben in Potsdam heute und Sie haben, ja, wie gesagt, erstmal ohne Förderung gedreht. Und das bedeutet natürlich auch Low Budget, wenig Licht. Schlechter Ton vielleicht auch manchmal, alles sehr lebensnah, würde ich sagen. War das schwierig, eben unter diesen Verhältnissen das zu bekommen, was Sie wollten? Also mussten Sie viele Kompromisse am Ende machen?
Überhaupt nicht. Es war gar kein Kompromiss für mich. Ich finde es viel befreiender, mit weniger Technik und weniger Team zu drehen, einfach zu gucken, was habe ich und wie gehe ich damit um. Und ich glaube, dieser Film hat diese unglaubliche Nähe auch gebraucht. Also dass wir ein kleines Team waren, das auch irgendwie Technik nicht im Weg war, sondern sich ganz dynamisch in das Spiel eingefügt hat und wir einfach mit den Dingen gearbeitet haben, die da waren, die natürlich sehr bewusst gewählt werden. Aber dennoch, ja, ich glaube, das hilft, manchmal weniger Auswahl zu haben.
Nun, am Freitag kommt jetzt eine Serie bei Amazon raus, an der Sie auch mitgeschrieben haben, für Umme. Da geht es um einen arbeitslosen Schauspieler, der auch mit Anfang 30 noch seinen Eltern auf der Tasche liegt.
Überzeugst du bei deinen Castings auch so wie gerade? Dass du noch keine große Rolle an Land gezogen hast, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel.
Ist es das?
Absolut.
Ja, du bist ja der große Experte auf dem Gebiet.
Du meinst für andere Leute den Hampelmann spielen?
Moritz, bitte.
Tja, das ist natürlich Comedy, aber schon ein wahrer Kern, oder?
Total. Und es ist ja auch so lustig, muss ich mir selbst wieder widersprechen, weil das so ein bisschen das Gegenteil ist und ich das auch brauche, so diese schnellen Dialoge schreiben zu können und mit vielen Leuten zu arbeiten, die da irgendwie unglaublich komisch sind. Dann entdecke ich auch manchmal in mir eine komische Seite. Deswegen macht sowas natürlich extrem viel Spaß, auch für Comedy zu schreiben.
Also Sie wollen eigentlich auf mehreren Seiten spielen, ne? Also Sie... Ja, die sind da nicht festgelegt, ne?
Nee, ich glaube einfach, man hat immer viele Seiten. Je nachdem, mit wem man sich kombiniert, werden Seiten mehr herausgekehrt. Und dann geht es mal dahin und mal dahin. Und es hat ja auch irgendwie so den Reiz, viel auszuprobieren. Also ich habe da sehr viel Freude dran.
Mhm. Woher kommt diese Prägung oder sagen wir mal diese primäre Entscheidung für Drehbuch, um dann später sich die anderen Rollen zu erschließen?
Also man hat am Anfang eine sehr intensive Zeit und kann sich sehr intensiv mit den Dingen auseinandersetzen und ist so in diesem Prozess drin. Und ab einem gewissen Punkt kann man es aber auch so von sich stoßen. Also ich genieße das immer sehr, wenn dann die letzte Drehfassung abgegeben ist und wenn ich weiß, jetzt gehen andere spielen und machen da ihre Filme und sind am Set und müssen die ganze Postproduktion noch überleben und ich darf schon wieder in einen neuen Stoff tauchen. Also das ist was, was ich eigentlich sehr gerne habe.
Ja, und sie tauchen wirklich in viele Stoffe. Ende Oktober kommt auch noch der Dokumentarfilm Glitzer und Staub in die Kinos. Da werden sie auch als Co-Autorin geführt und da geht es um Rodeo-Reiterinnen in den USA. Das ist ja wieder was völlig anderes.
Ja, das ist ein super spannender Film und ein total tolles Thema. Und das waren Julia Lemke und Anna Koch, die Regisseurin, haben quasi eine Autorin gesucht, die ihnen hilft, diesen Stoff mal zu greifen. Weil beim Dokumentarfilm, was schreibt man da? Man überlegt sich quasi, wie könnte der Film aussehen? Und dann habe ich mit den beiden zusammen erarbeitet, mit welchen Protagonistinnen man arbeiten könnte und was so die Konflikte sein könnten, die da auftauchen. Und dann war ich irgendwann wieder raus und die zwei sind in den USA geflogen und haben sehr tolles Material gesammelt. Und natürlich nichts war, wie wir das geplant hatten, aber es ist ein wundervoller Film geworden.
Mhm. Sie schildern das aber als so nonchalant, als so habe ich das geschrieben und das gedacht und so weiter. Ich meine, es ist auch eine total schwierige Aufgabe, oder? So ein Drehbuch so zu schreiben, dass es wirklich ja, gut ist, nachvollziehbar ist, realistisch ist, verschiedene Genres bedient und so weiter. Also sind Sie ein Kind eigentlich dieser Zeit, die wir ständig jetzt mit irgendwelchen Serien und immer mehr auch mit der Rolle des Drehbuchschreibers vielleicht in Berührung kommen?
Ah, bestimmt. Ich bin tatsächlich selbst gar nicht so der Serienfreak. Ich gehe lieber ins Kino und habe so die Ruhe, die ein Film haben kann. Und auch, ich mag die abgeschlossene Erzählung. Was ich vielleicht habe, was das so leicht klingen lässt, ist so, ich schreibe ja keinen Roman. Es wird nicht gedruckt und ist dann für alle Ewigkeit auf dem Papier, sondern ich bin Teil dieses Prozesses und Teil der Entstehung. Und das, was ich eigentlich geschrieben habe, sieht am Ende niemand. Und das befreit mich sehr in meiner Arbeit, muss ich sagen.
Vielseitig sein, sich was zutrauen, auch wenn es andere erstmal nicht tun. Die Drehbuchautorin und Regisseurin Melanie Welde hat inzwischen den Erfolg, den sie auch verdient. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Und wenn Sie jetzt Lust auf die Filme haben, Nackte Tiere startet morgen im Kino für Umme am Freitag bei Amazon und Glitzer und Staub kommt dann am 29. Oktober ins Kino.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Eine Abschlussarbeit der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg gehört zu den 18 Gewinnern der diesjährigen Studenten-Oscars. Der Kurzfilm The Beauty von Regisseur Pascal Schelbli siegte in der Sparte Animation. Das teilte die Oscar-Akademie in Beverly Hills mit. Katharina Wilhelm.
Der knapp 4 Minuten lange Film zeigt die Zerstörung der Meere durch Plastikmüll. Normalerweise werden die Studenten in Los Angeles geehrt. In diesem Jahr wird die Feierlichkeit Corona-bedingt durch eine virtuelle Zeremonie ersetzt. Diese soll am 21. Oktober stattfinden. Die Gewinnerfilme können sich zum Teil auch für die Oscars bewerben.
Künstler, Veranstalter, Schausteller, Techniker und andere aus der Eventbranche haben das Bündnis Alarmstufe Rot gegründet, um auf ihre Nöte während der Pandemie aufmerksam zu machen. Sandra Beckmann von der Initiative für Veranstaltungswirtschaft ist Mitglied dieses Bündnisses und sagte im Deutschlandfunk, dass es keine Branche gäbe, die so sehr von der Krise betroffen sei, vor allem über diesen langen Zeitraum. Von der Politik fühle sie sich aber gänzlich alleingelassen, so Beckmann.
Da kämpfen wir gerade ein bisschen drum, dass diese Zahlen präsent sind, dass die Politik das auch ernst nimmt, weil ohne uns mit der Automobilindustrie vergleichen zu wollen, wenn wir uns gesamt betrachten, sind wir über 3 Millionen Erwerbstätige und wir haben einen Umsatz von über 310 Milliarden Euro. Das ist durchaus höher als in der Automobilindustrie. Mhm. Trotzdem müssen wir wirklich um jeden Millimeter kämpfen der Wahrnehmung, damit wir vielleicht dann doch irgendwann mal zielgerichtete Hilfen bekommen. Und bei der Automobilindustrie wird jetzt schon zum zweiten Mal nachgelegt.
Die Probleme der Veranstaltungswirtschaft seien aber lösbar, wenn die Politik sich ihrer annehmen würde, so Beckmann weiter. Wolfgang Niedecken von der Kölner Band BAP hat Proteste ausgelöst, als er Videos von Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern gelöscht hat, die in Kommentaren auf die BAP-Facebook-Seite gestellt worden waren. Im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur sagte Wolfgang Niedecken, was er daraufhin geantwortet hat.
Tut mir einen Gefallen und macht das einfach nicht. Lasst es einfach sein. Und außerdem solltet ihr vielleicht mal gucken, mit wem ihr euch da auf diesen Corona-Demonstrationen gemein macht. Also wenn Leute mit der Regenbogenflagge und mit dem Peace-Zeichen oder weiß der Teufel was da demonstrieren gehen, dann sollten sie doch wenigstens mal gucken, wer 5 Meter von ihnen entfernt mit der Reichskriegsflagge wedelt. Das können nur Nazis sein. Und mit denen darf man sich nicht gemein machen. So, und das war dann anscheinend so viel. Und dann ging dann der Shitstorm los. Das waren dann 45.000 Meldungen. Und dann wurde das natürlich teilweise auch wirklich real satirisch. Ich habe viel gelacht dann danach.
Die Vereinigung Ich bin hier sei ihnen dann erfreulicherweise, so Niedecken, zu Hilfe gekommen. Das neue Studioalbum von Bab, Alles fließt, erscheint übrigens diese Woche.
80.000 Dollar für Liebesbriefe von Tupac Shakur, 300.000 für die berühmte Krone von Rapper Notorious B.I.G. Das waren schon erstaunliche Werte, die sich das Auktionshaus Sotheby's erhofft hatte von der Versteigerung von Hip-Hop-Erinnerungsstücken gestern Abend in New York. Ja, und vergessen die verstorbenen Rapper Tupac und B.I.G. Doch es ist noch viel mehr Material, auch von anderen Hip-Hop-Legenden, unter den Hammer gekommen. Und Sebastian Moll war für uns online zugeschaltet, also dort. Hallo nach New York.
Schönen guten Tag.
Was waren denn die höchsten Erlöse und die tollsten Stücke bei dieser Auktion?
Ja, also den Topseller der Auktion, den haben Sie ja schon erwähnt. Das war die Krone von Notorious B.I.G., die er für ein Fotoshoot im Jahr 1997 aufgezogen hat, die damals übrigens $6 gekostet hat. Die ging für knapp 600.000 Dollar unter den Hammer. Diesmal die anderen Stars, das waren eben diese Briefe, die Liebesbriefe von Tupac Shakur und die beiden Jacken, die Salt and Pepper bei einem Videoshoot zu ihrem Hit Push It Good getragen haben damals.
Das sind die schönsten Stücke, die teuersten Stücke. Nun waren es ja zum einen verstorbene Stars, aber auch durchaus lebende Rapperinnen und Rapper. Also Salt and Pepper haben Sie erwähnt. Warum wurden die dann gerade jetzt versteigert?
Es war die erste Auktion ihrer Art zum Thema Hip-Hop, die ein großes Auktionshaus gemacht hat. Aber es kommt eigentlich nicht überraschend, weil die großen Auktionshäuser sich schon lange mit Popkultur beschäftigen und Devotionalien aus dem Hip-Hop-Bereich haben einen großen Sammlermarkt. Insofern ist eigentlich die Frage, warum das jetzt erst passiert, so eine große Auktion.
Und bedeutet das jetzt für den Hip-Hop so eine Art kulturellen Ritterschlag?
Es ist zumindest sozusagen ein Vorstoß in eine neue Sphäre. Ob das ein kultureller Ritterschlag ist, ist, glaube ich, eine schwierige Frage, weil Hip-Hop ist ja erstens schon lange Mainstream, ist ein globales Phänomen, hat schon lange nicht mehr diesen Underground-Anspruch und hat von sich aus eigentlich auch nie sozusagen Berührungsängste mit dem Markt gehabt oder sozusagen Vorbehalte gegenüber einer Kommerzialisierung.
Ja, wobei ich sagen würde, da gab es schon Unterschiede bei den Rappern an sich, aber klar, die ganz Großen, die haben natürlich mit ihrem Kommerz auch immer geprotzt und damit gespielt. Kann man also jetzt sagen, Hip-Hop ist endgültig auch in dieser Welt angelangt, bei den ganz Großen, bei den Reichen, bei den Betuchten dieser Welt?
Ja, ich denke auf jeden Fall, ein Haus wie Sotheby's, das würde keine große Hip-Hop-Auktion machen, wenn es nicht sowieso schon einen riesen Markt dafür gäbe. Und wenn man online schaut, den gibt es überall. Also die Smithsonian Institution, das ist ja sozusagen das staatliche, das nationale Museum, das hat auch eine Hip-Hop-Sammlung angelegt. Es gab große Hip-Hop-Ausstellungen an anderen Museen wie dem Brooklyn Museum. Also es ist sozusagen kanonisiertes amerikanisches Kulturgut, ist es im Grunde genommen schon längst angekommen und das bestätigt es eigentlich nur.
Und ist Ihr Eindruck, dass die Black Community, die, denke ich, den Hip-Hop immer noch als ihr eigentliches ursprüngliches Kulturgut reklamiert, das eben auch so annimmt?
Ja, ich denke mir schon, dass das auch als Erfolg gefeiert wird. Das war auch in der Hip-Hop-Community und jetzt nicht nur von der Musik her, auch von der Mode her und vom ganzen kulturellen Ausdruck. Es war ja sozusagen immer auch ein Ziel, im Mainstream anzukommen und im Mainstream angenommen zu werden. Also ich glaube nicht, dass das sozusagen zwiespältig gesehen wird, sondern dass das durchaus Triumph gesehen wird.
Mhm. Nun ist ja so eine Online-Auktion sicher nicht derselbe Spaß, wie wenn man die Menschen sehen kann, die da bieten. Haben Sie dennoch einen Eindruck gewinnen können, wer da beteiligt ist? War das weltweit sozusagen? Oder?
Ich gehe mal davon aus, dass es weltweit ist, wobei natürlich die Bieter auch bei den Live-Auktionen in der Regel anonym bleiben. Die Leute, die im Raum sitzen, das sind ja meistens nur Beauftragte von Bietern, die woanders sitzen, und die großen Gebote, die kommen oft sowieso nur übers Telefon. Insofern ist es schwierig zu sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass es weltweite Bieter waren. Man weiß ja, dass es für solche Sachen auch gerade in Asien einen großen Markt gibt. Also ich gehe mal davon aus, dass das eine weltweite Interessentenschaft gegeben hat.
Die Hip-Hop-Auktion bei Sotheby's in New York. Infos und Gedanken dazu von Sebastian Moll. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Auch so eine aber von einem schwarzen US-Amerikaner selbst erlebte Geschichte, ist jetzt als Comic bei DC erschienen, also dem großen Verlag, der auch Batman herausgibt. It's a Bird beruht auf einer wahren Begebenheit im New Yorker Central Park, als ein schwarzer Mann erfahren muss, wie eine weiße Frau den bekanntermaßen strukturell existierenden Rassismus innerhalb der Polizei nutzen will, um ihm zu schaden. Und genaueres will ich darüber jetzt mit Kritikerin Anne Mbuti besprechen. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Ja, was genau ist da passiert? Wie genau hat sich diese Geschichte abgespielt?
Es ist grundsätzlich eine unglaubliche Geschichte. Der Vorfall hat sich Ende Mai im Central Park abgespielt. Es ist der Vogelfan und Autor Christian Cooper im Park unterwegs gewesen morgens. Er hat Vögel beobachtet und ist dann in eine Zone geraten, wo Hunde an der Leine geführt werden müssen. Da war dann auch eine Frau unterwegs, die ihren Hund eben nicht angeleint hatte. Er hat sie dann aufgefordert, das doch bitte zu tun. Sie haben dann ein bisschen aneinander geraten. Es kam zum Streit und in dem Moment setzt dann das Video an. Das ist dann dieses Video, dieses Handyvideo, was dann auch viral gegangen ist.
Von ihm gemacht? Von ihm selber?
Genau. Es ist aus seiner Perspektive gefilmt und man sieht sie, wie sie sich aufregt und eben dagegen argumentiert, dass sie ihren Hund jetzt nicht anleihen möchte und eben auch sagt, dass sie jetzt die Polizei ruft mit der Warnung, sie würde ihnen sagen, dass ein Afroamerikaner ihr nach dem Leben trachten würde, ihr Leben bedroht. Und das tut sie dann tatsächlich auch. Und Sie haben es eingangs erwähnt, es geht um die strukturelle Thematik dahinter. Und das ist eben das Unglaubliche dran. Also der Streit, der letzten Endes ausgelöst wurde von der Frage, Hund anleinen, ja, nein, hat sich super schnell in eine Situation von jemand bedroht mein Leben verwandelt. Und sie weiß ganz genau, was sie da tut, wenn sie bei der Polizei anruft und vom bösen schwarzen Mann redet, der sie angreift.
Also eine ungeheuerliche Begebenheit. Wie wird das jetzt in diesem Comic verarbeitet?
In der Geschichte im Comic ist es leicht adaptiert wiedergegeben. Es ist aber trotzdem eng an den Ereignissen angelehnt. Es geht dann auch eher auf die strukturelle Linie. In der Geschichte geht es dann um einen jungen Mann, der mit einem Fernglas unterwegs ist, um Vögel zu beobachten. Und dieses Fernglas hat besondere Kräfte. Das merkt er dann auch, als er im Park dann den ersten Vogel ins Visier nimmt und im Hintergrund Geister sieht. Da tauchen dann einfach Geister auf von Leuten, die Opfer von Polizeigewalt geworden sind. Und die Konfrontation findet dann genauso statt, eben Hund, Leine, all das kommt dann da auch drin vor.
Okay, also eine leichte Erweiterung oder sagen wir mal eine Fantasieebene mit eingezogen. Wie ist das Ganze zeichnerisch umgesetzt?
Man muss sich das so vorstellen, im Abschlussbild zum Beispiel gibt es den jungen Mann eben mit seinem Fernglas, wie er es dann in den Himmel richtet und dann eine ganze Gruppe von diesen Geistern sieht, die wie so eine Art Engelschor mit Flügeln dargestellt sind. Und er beobachtet dann quasi so diese gesammelte Vergangenheit. Was ich damit sagen möchte, es sind sehr eindrückliche Bilder. Sie sind im Zeichenstil von den Großen gezeichnet und das ist auch kein Zufall. Die Illustratorin, die da dahinter steckt, das ist Alisa Martinez, die hat auch beim Iron Man zum Beispiel mitgearbeitet und ist bei den großen Verlagen zu Hause. Sie ist selbst auch Afroamerikanerin und beschäftigt sich auch mit der Repräsentation von Gesellschaftsgruppen in den Comics.
Und es ist ja auch wirklich eindeutig ein kritischer Ansatz. Insofern sicher auch kein Zufall, dass eben der Comic-Gigant DC diesen Band veröffentlicht.
Ja, genau. Das ist der erste Teil von der ganzen Reihe, die in diese Richtung geht. Die nennt sich auch Represent. Und man bekommt im Grunde genau das, was draufsteht. Also der Repräsentationsgedanke ist die Grundlage. Da werden verschiedene reale Ereignisse einfach eins zu eins wiedergegeben oder so semifiktional jetzt im vorliegenden Fall. Und dahinter steckt, ich würde sagen, ein klares Kalkül von DC, von diesem Comic-Giganten, da die gesellschaftlichen Forderungen, denen auch nachzukommen. Man liest ungehörte Stimmen, wird ein Raum gegeben, persönliche Schicksale werden aufgegriffen. Es ist sogar von sozialer Revolution die Rede. Also der Kurzbeschrieb von dieser Reihe liest sich wirklich sehr gut.
Und das geht ja auch wirklich weit über das hinaus, was dann eben so als Diversitätsansatz in den letzten Jahren schon aufgetaucht ist. Würden Sie sagen, dieser Transfer funktioniert jetzt? Also auch der, nicht nur der künstlerischen Umsetzung, sondern auch der guten Absichten?
Ich muss ehrlich sein, ich finde nein. Es ist eine 10-seitige Geschichte. Es ist relativ knapp. Es gibt nur digital. Also es wird gar nicht als gedrucktes Heft herausgegeben, sondern nur über E-Reader oder über den Browser verfügbar. Das macht schon sehr viel mit dem Leseerlebnis. Man zoomt sehr viel rein und raus, um die Texte lesen zu können. Und in der Kürze von dieser Geschichte entfaltet sich einfach keine packende Geschichte. Und das ist halt bei einem Comic trotzdem noch in diesem Kontext, im DC-Kontext, trotzdem zentral als Unterhaltungsformat. Mhm. Es gibt Elemente, die gar keinen Sinn machen. Dieses Fernglas mit dem Geisterradar wird gar nicht erklärt. Die Bilder an sich sind schon toll. Also es sind super gut gezeichnet und es ist thematisch wichtig. Es ist ein Sinnbild für das, was immer noch schiefläuft in den USA. Aber wie es umgesetzt wird, bleibt einfach sehr didaktisch. Und einfach nur repräsentieren, bringt dann eigentlich gar nicht so viel. Ich glaube allerdings, dass so in der Anlage dahinter steckt eigentlich so die wirkliche Kraft von diesem Vorhaben. Es ist ein afroamerikanisches Team. Der Autor selbst, der das erlebt hat, ist Afroamerikaner, die Zeichnerin auch. Und sie gemeinsam kreieren geistiges Kapital mit den Comicfiguren auf so einer Metaebene wie eben bei DC. Und dadurch verändert sich was. So kommen neue Bilder in die Welt und neue Denkweisen in die Köpfe. Und also, davon müsste es viel mehr geben.
Sie würden sagen, da ist noch Room to Improve sozusagen. Ja, auch in dieser Reihe. It's a Bird von Chris Cooper, erschienen als Auftakt dieser Reihe Represent, mit der DC Comics künftig unterrepräsentierten Stimmen und Sichtweisen Raum geben will und auch darüber eben hinausgehen will. Nicht immer oder jedenfalls noch nicht gelungen, sagt Ann Mbuti, unsere Kritikerin. Herzlichen Dank.